bei dem Gemeinschaftsschüler gar nichts, das hat mich nicht stimmt.
Dann stimmt es einfach gar nicht. Gut.
So, das ja.
Verstanden, habe ich euch nur jetzt an den letzten zwei Zeilen.
Ja.
Yeah.
zu nehmen.
Ja, dann zerteidige ich den Kopf. Jetzt tun wir das Aber hier ist alles so.
Ja, aber hier ist es so. Okay. Wir fangen mal bei einem Chorus an. Und zwar die von den
eins zwei drei.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, guten Morgen.
Noch mal ein bisschen näher dran.
Hallo, hallo, guten Morgen.
Also so würdest du stehen, wenn du jetzt predigen würdest?
Ja, also wenn ich predigen würde, würde ich so stehen, aber vielleicht steht der eine oder andere ein bisschen weiter nach hinten. So.
Wir werden das gleich mit Perle auch nochmal üben.
Ja, ja, ist klar, ich muss nur schon mal... Alles klar, okay. Ich bin fertig, danke.
Der Grundschulmikrofon steht 1, 2. bis zum jüngsten Tag. Ich bin noch ein Jahr. Und ihr spielt gut aus.
Thank you. Guten Morgen. Ich mag das, wenn hier plötzlich alles ruhig wird und in St. Antonius die Messe zu Ende ist und die Glocken läuten. Das heißt, unser Gottesdienst wird immer mit Glockengeläut eröffnet. Ich finde das schon gar nicht so ganz schlecht. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier seid, dass wir heute Morgen Gott feiern können und so ein bisschen mehr unseren Herrn Jesus kennenlernen können. Alle Gäste, die so hier sind, erschrecken Sie nicht, wir duzen uns hier alle, insofern fühlen Sie sich wie zu Hause. Nachher auch beim Kaffee trinken, da ist dann auch noch die Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Herzlich willkommen auch Merle Schwarz. Wenn man dich googelt, findet man heraus, dass du eine Person des öffentlichen Lebens bist. Man findet dich quasi überall und dann findet man auch heraus, dass du Physiotherapeutin bist. Zum Beispiel, warum die Merle jetzt hier ist und nachher die Predigt hält, das kriegen wir auch noch raus. Spannung. Es wäre schön, wenn ihr, soweit es geht, aufsteht, damit wir gemeinsam beten können. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für die Ruhe der Nacht, die wir haben durften. Wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst, mit den Aufgaben, die auf uns warten. Wir danken dir aber auch, dass heute weniger Aufgaben sind, weil unser Sonntag ist. Wir danken dir für den Frieden und die Freiheit, die wir hier haben, dich zu feiern, Gottesdienst zu feiern und einander zu begegnen. Wir danken dir für dieses Haus, das uns vor Unwetter und Hitze schützt. Wir danken dir auch für die Technik, die heute hoffentlich durchhält. Und wir bitten dich darum, dass du bei all denen bist, die heute arbeiten müssen, dass sie auch einen Tag Ruhe finden in der Woche. Wir bitten dich um Frieden an allen Orten, wo in deinem Namen Gottesdienst gefeiert wird und für eine mutige Verkündigung des Evangeliums. Und wir bitten dich auch für die Geschwister, die unter Verfolgung leiden müssen. Wir bitten dich um Frieden in unseren Herzen und in dieser Welt. Und Herr, wir bitten dich, dass du heute Morgen hier bist, durch unsere Reihen gehst mit deinen segnenden Händen und uns begegnest, dass wir so recht spüren können, dass du da bist. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Wir haben ja viel zu klagen in dieser Zeit. Kriege und Notlagen und Krankheiten und gut gedeckte Tische und ein Dach über dem Kopf und Familie und gute Ärzte. Also wir haben wirklich viel zu klagen. Es irritiert euch vielleicht, dass ich das so sage, soll es auch. Also wir haben viel zu klagen, wir haben aber auch gewiss viel zu feiern. Und darum dreht sich das in dem Lied, was wir als Band spielen wollen. Und wenn ihr könnt und wollt, singt gerne mit. Warum feiern wir nicht?
Wir sind Freunde, wir sind Nachbarn. Beziehungsweise nah. Wir haben Väter, Mütter, Kinder. Alle Wunder sind doch da. Warum tanzen wir nicht? Warum lachen wir nicht? Warum feiern wir nicht? Gemeinsam. Warum singen wir nicht? Warum beten wir nicht?
Felix.
Guten Morgen.
Also bitte.
Da sind ja schon wieder neue Leute da. Wo kommen die immer alle her? Wer ist die da? Wieso sitzt die da? Will die heute predigen?
Das kriegen wir noch raus. Mach mal ein bisschen Platz. Also wirklich, du bist schon wieder so frech.
Das ist meine Kernkompetenz, das weißt du doch.
Ja, ja. Ich sag mal ein bisschen bitte nett, ja? Das ist ja die Merle Schwarz, das ist eine ganz wichtige Person.
Ja,
das ist eine ganz wichtige Person, deswegen bist du nämlich jetzt ganz nett zu ihr.
Okay.
Liebe Merle, komm doch mal nach vorne. Da ist dein rotes Mikro.
Passend zum Anzug.
Nein, das passt doch.
Perspektivfrage. Hallo Felix.
Das sieht aus, als wenn du eine rote Nase hättest. Wieso ist der hier?
Naja, die ist jetzt hier, weil das ist unsere Bundessekretärin.
Ich dachte, das wäre eine Physiotherapeutin.
Nein, das ist unsere Bundessekretärin.
Bundes was?
Sekretärin.
Sekretärin?
Ja, Sekretärin.
Warum?
Merle, erklär doch mal, was eine Bundessekretärin ist. Der Kater versteht das nicht.
Ja, ich frage mal an der Stelle, soll ich noch predigen oder soll ich richtig ausholen? Ich mach's kurz.
Ja, ja, es sind ja also, noch Kinder hier, die langweilst du jetzt wirklich nicht.
Also ich koche nicht Kaffee für den ganzen Bund und ich mache auch nicht den Schriftverkehr vom Präses.
Ach so.
Ja, gehört, der ist vor einiger Zeit auch hier gewesen, das bin ich auch schon gefragt worden. Ich bin Beraterin für die Gemeinden hauptsächlich. So, also wenn Gemeinden überlegen, wie kann es weitergehen oder Gemeinden vielleicht auch einen Konflikt gehabt, einen Streit haben oder vielleicht auch überlegen, Pastorenwechsel mal anzustreben, dann können Sie mich gerne anrufen und dann komme ich vorbei und dann helfe ich Ihnen beim Nachdenken darüber, um das mal so ganz einfach zu sagen. Das ist so eine meiner Hauptaufgaben als Bundessekretärin.
Haben wir ein Problem mit dir?
Weiß ich nicht, du musst sie mal fragen.
Wir haben noch keine Meldung gekriegt.
Es ist auf jeden Fall schön, dass du hier bist und uns nachher die Predigt hältst. Also Sekretärin und Kaffee kochen und im Büro sitzen ist jetzt nicht so unbedingt deins.
Im Büro sitzen richtig? Schon auch, aber ja, das mit dem
aber
Kaffee.
Aber mit anderen Gründen. Ja.
In anderen Kirchen wäre sie übrigens eine Bischöfin.
Ist das richtig? Können wir das so vergleichen?
Dafür müsste ich genauer wissen, was ein Bischöfin macht. Ja.
Okay.
Aber vielleicht so ähnlich. Also die Kirchen sind ja hierarchischer aufgestellt. Ne? Ja, da gibt es dann so ne, von oben bis unten durch. Das ist bei uns im Bund nicht ganz so. Wir sind schon sehr demokratisch, so würde ich sagen. Also jede Gemeinde kann auch ganz frei entscheiden in theologischen Fragen und auch in Personalfragen und allem, was sie machen will. Mhm. Aber wir wollen auch Gemeinschaft miteinander haben als freie evangelische Gemeinden. Und deswegen die Idee vom Bund und deswegen dann auch so ein Berufsbild oder eine Aufgabe wie meine, dann eben auch unterstützend zwischen den Gemeinden unterwegs zu sein und zu helfen, dass wir alle miteinander fröhlich Gemeinden feiern, die sich anfühlen wie ein Fest zum Beispiel. Ja.
Ach. Die lächelt so schön. Genauso wie der Typ, der, wie heißt der, der Präses, der Henrik Otto, der hat auch so gelächelt. Wird die mal Präzise.
Frag sie doch.
Nee.
Frag sie doch, du bist ja sonst so frech.
Ich traue mich nicht.
Also dieser freche Kater fragt jetzt gerade, weil du so schön lächelst.
Ja.
Und alle Präsiden ja immer so schön lächeln seit Peter Strauch und du auch so schön lächelst, ob du Präses wirst.
Also ich wäre für den Titel Präsessin.
Präsessin?
Finde ich ganz süß. Ja, also wir müssen ja erstmal gucken, aber nee, also A, ich finde, es ist gerade ziemlich gut besetzt mit dem Henrik an der Stelle. Ja, ich finde das richtig gut. Ich lerne ja selber gerade erst noch einen neuen Job. Also ich bin jetzt gerade erst 2 Jahre im Amt so und es ist wirklich eine neue Arbeit zu lernen, weil sie sehr komplex ist und am Ende, also wenn Gott das irgendwann noch von mir haben wollte, also mich dazu berufen sollte, dann ganz vielleicht, also da müssten wir auch noch mal reden. Aber eigentlich finde ich, sind wir jetzt eigentlich im Bund ganz gut so aufgestellt und ich würde diesen Job hier, den hier jetzt, gern eine ganze Weile machen, bis ich ihn kann.
Also Berufung, wie bei Pastoren quasi.
Ja, genau, ist eine Frage der Berufung. Das würde ich schon sagen. Ja, das sagt dir was.
Interessant. Der Henrik Otto, der hat ja erzählt, dass er woanders wohnt und eine ganze Familie hat. Ja. Wo wohnst du denn und was ist mit deiner Familie?
Ich komme gerade just heute Morgen aus dem schönen Ohr Erkenschwick. Ja, bitte nicht Öhr aussprechen, so also mit diesem OE. Ja, ihr kennt das vielleicht. Also Ohr Erkenschwick, ich sag mal rechts von Recklinghausen. Und da bin ich im Zuge dieses neuen Berufes jetzt hingezogen, weil meine Eltern dort leben und auch einer meiner Brüder dort lebt. Genau.
Nicht verheiratet?
Nö.
Bist du eine Nonne? Du hast gar keine Mütze.
Also ich glaube, für eine Nonne hätte ich jetzt ein neues Outfit am Start. Nee, bin ich auch nicht. Ja, also ich sag mal, der Richtige ist mir halt bisher nicht über den Weg gelaufen. Ach. Und ich sag auch immer, wenn der denn käme, so auf dem weißen Schimmel, also drunter würde ich es auch nicht machen, ja, so, dann könnte das vielleicht auch noch sein, dass ich in meinem Leben noch heirate. Aber so ist eigentlich auch ganz gut. Ich habe einfach schön viel Zeit auch zum Arbeiten und ich finde das richtig gut so. Also für mich. So.
Ich wäre noch frei. Also bitte. Es ist mal gut, jetzt tun wir den Kater wieder weg.
Wir können hinterher mal Nummern austauschen.
Okay.
Hey. Läuft hier.
Jetzt machen wir mal in dem kleinen Interview eine Pause. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr von dir hören. Jetzt, die Jungschar, die will noch ein Projekt vorstellen, das ich ganz großartig finde. Bitte kommt doch mal nach vorne. Und ich? Du gehst jetzt wieder in deinen Sack. Ach.
Hallo?
Ja.
Wir warten noch auf die Bilder. Mit dem ersten Bild würde ich mir
anfangen. Hallo von uns, von der Jungschar. Wir haben, vielleicht habt ihr es beim Reingehen gesehen, wir haben nämlich ein Projekt dieses Halbjahr gemacht mit den Kindern. Wir haben es Revival of Jerusalem genannt, aber ich glaube, einfach ein Diorama ist vielleicht passender. Und es ist sehr cool geworden, also schaut euch das gleich gern mal an. Das war sehr cool, mit den Kindern verschiedene Sachen zu machen, verschiedene Materialien zu verwenden. Wir haben gesägt, geleimt, gespachtelt. Ich bin keine Handwerkerin, vielleicht merkt man's. Und wir haben Naturmaterialien benutzt und die Kinder haben zusammengesammelt, also schaut es euch gerne an. Genau. Und jetzt würden wir eigentlich auch euch erklären, welche Aufgabe wir für euch haben. Denn wir haben eine kleine Challenge vorbereitet. Und zwar kann man in der Stadt verschiedene Bibelgeschichten erkennen. Da vorne. Und es gibt insgesamt 12. Und die Challenge für euch wäre jetzt, so viele zu finden wie möglich. Charlie und ich werden gleich da vorne stehen. Und wir können euch auch helfen. Manche sind einfacher zu erkennen, manche nicht, aber wir sind gespannt. Und jetzt auch noch die letzten Bilder.
Eine ganz kurze Anmerkung: Es ist historisch nicht ganz korrekt, nee, was da alles zusammenkommt. Also man muss so ein bisschen um die
Sehr cool. So, das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Das ist sozusagen für alle, die schon in dieser Gemeinde aufgewachsen sind, nochmal eine Nachprüfung zum Kindergottesdienst und zum biblischen Unterricht, ob ihr denn aufgepasst habt, nicht wahr? Also, werden wir nachher mal gucken. So, jetzt schicken wir die Kinder in ihren Kindergottesdienst, damit die das lernen, damit sie das dann beantworten können. Und wir machen das wieder mit dem Segenstunnel. Kinder, kommt doch mal nach vorne, sofern da. Ja, Moment, alle mal nach vorne. Kinderchen. Ihr könnt aber 2-3 Mal da durchlaufen. So, dann los, wir beten für euch. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du die Kinder und die Mitarbeiterinnen segnest, dass sie deine Gegenwart da oben auch spüren können und von dir lernen, wie lieb du sie hast. Amen. So, jetzt kommt Teil 2 mit dem Interview von Merle, was vielleicht für die Kinder nicht ganz so interessant ist. Kirchenpolitik könnte man das überschreiben. Bin ich an? Jo. Ja, die große Frage wäre, wozu brauchen wir eigentlich einen Bund freier evangelischer Gemeinden? Ich meine, wir funktionieren ja eigentlich ganz gut. So. Wozu den Bund freier evangelischer Gemeinden?
Stellen sich einige die Frage.
Ja, eben.
Also ich habe es ja gerade versucht auch schon mal anzudeuten. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir als Christen unser Leben nicht alleine im Glauben gestalten können. Dass wir schon mal sowas wie Gemeinde brauchen, um miteinander unterwegs zu sein. Und dass es auch gut ist wahrzunehmen, dass es auch noch viele andere gibt, zum Beispiel hier in Wuppertal. So, ich meine mich zu erinnern, aber ich glaube, da bist du sogar noch mehr Experte, bundesgeschichtlich als ich, dass man damals, als die freievangelischen Gemeinden entstanden, merkte, oh, das ist ganz gut, wenn wir uns doch auch miteinander vernetzen, wenn wir uns nicht aus dem Blick verlieren, weil wir ja doch, sag ich mal, so von unserer Genetik her gleich ticken. Und warum sich nicht als eine recht lose Bundesgemeinschaft zusammentun, die aber einen Mehrwert füreinander hat, indem sie zum Beispiel eben Beratungsangebote haben kann. Also eine Gemeinde nicht nur für sich alleine unterwegs ist, sondern sich mit anderen eben auch vernetzen kann oder größere Dinge gemeinsam machen, wo man vielleicht auch mehr Manpower braucht, so, oder Weiterbildungsangebote zu schaffen, wo man sich miteinander dann nochmal treffen kann, um weiterzudenken. So, und da würde ich sagen, da liegt so der größte Mehrwert auch heute noch vom Bund drin, nicht allein unterwegs zu sein, sondern eine Fülle von Weiterbildungsangeboten zu haben, ein Füreinander-Dasein, auch im Sinne der Beratung und ja.
Also könnte man im Grunde sagen, wir sind miteinander als Gemeinden verbunden, unterstützen und uns gegenseitig und du bist quasi so unsere Angestellte, die so die Verknüpfungen herstellt und für uns unterwegs ist, um Beziehungen ja. herzustellen und
ja, das kann man ziemlich gut so sagen. So, ich bin von 4 Sonntagen im Monat 3 immer in einer anderen Gemeinde, um eben zu predigen, Hallo zu sagen, dass wir uns auch mal begegnen und uns kennenlernen und sehen. Ich bin bei Gemeinden aber auch zu Beratungsanfragen schon oft unterwegs, nächste Woche jetzt auch wieder. Und das ist schon auch hilfreich. Bei mir läuft viel zusammen und manchmal kann ich auch einer Gemeinde sagen, ey, guck doch mal die andere und die ist gar nicht weit weg von euch, die hat dasselbe Thema, vielleicht tut ihr euch mal zusammen. So, ne? Also da Fäden zu ziehen und zu verknüpfen, das ist eine wesentliche Aufgabe, genau.
Okay, jetzt sagtest du gerade aber auch, dass Gemeinden dann über den Bund Projekte miteinander machen, die sie alleine nicht machen könnten. Da gibt es so verschiedene Arbeitsbereiche. Wir hatten jetzt gerade aktuell wieder die Rundmail von Jost Stahlschmidt gekriegt über die Katastrophenhilfe. Was gibt es noch für Bundesbereiche, Arbeitsbereiche, die da der Bund, wo wir als Gemeinden zusammen präsent sind, das ist das eine. Und zweitens, was für eine Rolle spielt der Bund eigentlich in unserer Gesellschaft in Deutschland?
Oh, ja, das sind jetzt kurz ganz Ding, große ne? Fragen raus. Ja, genau.
Also sind wir überhaupt präsent ja. in der Gesellschaft oder treffen wir uns nur sonntags ja. und ansonsten sind wir nicht sichtbar? Das ist ja schon mal noch eine Frage.
Ey, das ist eine spannende Frage. Also erstmal zum Ersten, was ich sehr schön finde, ist, wir haben also fast für alle Generationen einen Arbeitskreis zum Beispiel, ne? Für Senioren, für Frauen und ganz wichtig, vor allen Dingen auch ganz breit aufgestellt, der Bereich junge Generation. Wir haben 2 Referenten für Jugend, für Teenager und dann auch noch für den Bereich Kindergottesdienst und die produzieren tolles Material, die kommen auch zu Beratungen in die Gemeinde, um zum Beispiel auch mit Gemeinden daran zu arbeiten, wie kriegen wir denn die junge Generation wieder mehr erreicht. Das ist gerade tatsächlich auch in vielen Gemeinden Thema, dass sie wenig Kinder- und Jugendarbeit haben oder die 20- bis 40-Jährigen wenig erreichen. So, und da machen wir uns übergeordnet für die Gemeinden Gedanken, tun uns da auch schon mal auch zusammen, Bundessekretäre und Jugend zum Beispiel gerade. Wir sind am Überlegen, was wir auch gemeinsam jetzt hier in der Region West machen können. Und bieten es den Gemeinden an, um ihnen bei diesen Fragestellungen zu helfen. Und da muss man sich im Internet echt mal umgucken oder am allerbesten den FEG-Newsletter abonnieren, der jede Woche rauskommt, weil er nämlich immer wieder markiert, was für Angebote gibt's gerade aktuell. Wir haben dann noch die Institute für Gemeindegründung oder für Evangelisation. Und die bieten manchmal abends eine Zoom-Session an, wo ihr gar nicht als gesamte Gemeinde unbedingt teilnehmen müsst, sondern euch einfach anmelden und reinklicken und mitzoomen sozusagen. Und dann kriegt ihr ganz, ganz viel mit an Weiterbildung und ganz tollen Impulsen. Also da ist eine Fülle mittlerweile entstanden, wo man fast den Eindruck hat, man findet den Überblick. Und wir können es auch noch, sind auch am Gucken, wie wir es noch mehr vernetzen können auch. Aber da ist ganz, ganz viel in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch entstanden, von dem wir heute auch schöpfen können.
Also ich habe auch schon sehr profitiert von diesen Zoom-Konferenzen. Klickt einfach mal auf die Seite feg.de, dann landet ihr auf der Seite des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden und das ist auch sehr gut sortiert. Man kann sich dann gut durchklicken und zurechtfinden. Ja. Und zu dem Thema, wie sind wir als Gemeinde und als Bund in der Gesellschaft präsent, war zum Beispiel auch jetzt gerade 2 Zoom-Konferenzen. Wie gehen wir mit Geld um und wie gehen wir mit Politik um und was sagen wir zum Thema Israel und diese ganzen Geschichten? Ja. Da merkt man, wir sind plötzlich ganz, ganz nah an wichtigen gesellschaftlichen Themen. Das heißt, klickt einfach mal rein, macht euch schlau, guckt mal, da gibt es wahnsinnig viele Informationen auf feg.de und wenn ihr richtig geklickt habt, werdet ihr ihr Bild auch finden.
Ja, irgendwann schon.
Genau. Herzlichen Dank. Wir
sehr
freuen
gerne.
Uns auf deine Predigt gleich.
Dankeschön.
Schön. So. Jetzt kriegen wir noch ein paar Bekanntmachungen. Ja, das geht leider nicht ohne. Wir hatten ja vor 14 Tagen das Thema Sabbat hier im Gottesdienst in der Predigt. Und ich frage mal, habt ihr mal so ein bisschen weiter geübt? Ich habe ja so Fragezettel und Aufgabenzettel, so ja, nicken so ein paar. Mich würde interessieren, also ich möchte euch erstmal Mut machen, dran zu bleiben. Das geht auch noch weiter erstmal mit dem Thema Sabbat. In der nächsten Woche haben wir hier den Gottesdienst, unser Open House gestaltet. Das wird erstens richtig gut und zweitens, Basti, geht es so ein bisschen mit Sabbat weiter in der Predigt? Ja gut, okay, im weitesten Sinne, weil wir hatten nochmal drüber gesprochen, aber lasst euch, der Basti wird predigen, da freue ich mich auch sehr drauf, aber nun gut. Aber dafür wird es am 20.07., also in zwei Wochen dann, wieder zum Thema Sabbat, zu einem Aspekt Sabbat nochmal weitergehen. Und ich hätte ganz gerne mal von euch gehört, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und das wäre auch schön, wenn ihr das von hier sonntags morgens berichten könntet, eben zum Beispiel am 20.07. Ich schreibe aber nochmal eine Rundmail rum und frage das ab. Wer möchte, kann dann von hier vorne berichten. Wer gerne was berichten möchte, aber nicht so der Vornesteher ist, den kann ich dann da auch vertreten. Sagt mir einfach, was ihr erlebt habt und ich kann dann davon erzählen, wenn ihr möchtet. Geburtstage hatten wir in der vergangenen Woche auch. Der Daniel Ledinek, die Florence Benz, die Laura Backhaus, Brigitte Berning und heute hat die Ellen Afewerki Geburtstag. Wir grüßen euch ganz herzlich mit Römer 14, Vers 8. Ist nicht so der so ein richtiger Geburtstagsvers. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Da ist ja alles von Anfang bis Ende des menschlichen Lebens drin. Und wir wünschen euch für euer neues Lebensjahr, dass ihr, egal in welcher Situation ihr seid, ob alles gerade super läuft oder ob es gerade schwierig läuft, dass ihr auf jeden Fall spürt, dass euer Herr bei euch ist, dass ihr eurem Herrn Jesus gehört und euch nichts voneinander trennen kann. Das wünschen wir euch für euer neues Lebensjahr. So, unser Herr ist großartig und das muss jetzt mal ordentlich auch gesungen werden. Bitte recht kräftig mitsingen. So groß ist der Herr. Und dann bist du dran nach dem Lied.
Thank you.
Liebe Merle, Gottes Segen für deine Predigt.
Ihr Lieben, es ist Sommer und wir spüren das auch. Ne? Also es ist warm, so Ventilator wäre es vielleicht auch nicht so schlecht. Ich gucke auch, wie ich durchhalte hier vorne. Ja? So. Nein, also es ist wirklich, wirklich schön. Ich liebe den Sommer. Für mich ist das eigentlich die beste Jahreszeit im ganzen Jahr, weil ich schon auch die Wärme mag und vor allen Dingen auch, wenn die Abende so lang werden, so und man so bis in die Puppen nachts nach draußen sitzen kann. Ich habe gehört, hier gab es gestern irgendwie auch eine schöne Feier. Einige haben schon, ja, gute Zeit. Aber auf der anderen Seite, wie ist die Zeit doch auch wieder vergangen? Ja, die erste Jahreshälfte liegt tatsächlich schon wieder hinter uns. Bald ist Weihnachten. Nur schon mal zum Vormerken, ja, 24. ist schon wieder durch gewesen, 24.06. Ja, irgendwer sagte mir das und ich dachte, oh, muss ich schon einen Wunschzettel wieder schreiben. Ja? So, hey, was soll man dazu sagen? Zeit rast, Zeit geht schnell rum und vielleicht ist es gut, tatsächlich heute mal so was wie eine Zwischenbilanz miteinander aufzustellen, mal zu gucken, wie ist es uns denn eigentlich bis hierher ergangen? Mein ganz persönlicher Eindruck ist, dass eine ganze Menge in diesem Jahr wieder echt super war. Wirklich schön, erfolgreich gelaufen ist, kann ich wirklich sagen. Ich habe wirklich schöne Sachen dabei gehabt. Wer erzählt, ich bin auch noch neu im Job, ja, und dann freue ich mich auch über jeden Erfolg, wenn ich sage, ah, es hat geklappt, schön, ja, so. Da freut man sich dann dran. Aber es war auch wieder viel. Ja, eine ganze Menge, die Belastungen waren auch nicht wenige und damit bin ich jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz alleine. Die Tage, Wochen und Monate der ersten Jahreshälfte waren insgesamt auch wieder ziemlich voll und anstrengend. Wir haben sicher versucht, allen Herausforderungen irgendwie gerecht zu werden, auf der Arbeit, zu Hause, im Studium, in der Familie, haben auch versucht, uns unseren Freunden irgendwie recht zu machen, für sie da zu sein, haben uns vielleicht hier und da sogar regelrecht aufgeopfert und ja, vielleicht auch hier und da mal wieder über die eigenen Kräfte gelebt. Vielleicht auch hier in der Gemeinde. Und dann nehme ich sie eben auch mal wieder wahr, jetzt so auch im Blick auf den Sommer, die Sehnsucht nach Ruhe, nach Urlaub vielleicht auch, wenn man es so sagen will, ja, nach Entspannung, nach Frieden, nach einfach mal sein können, ohne gleich wieder irgendwo gefordert zu werden. Doch ich habe auch den Eindruck, das scheint von Jahr zu Jahr immer mehr verloren zu gehen. Schön, dass ihr ein Sabbatthema gerade habt. Dachte ich gerade, ich komme auch mal rum. Also täte mir vielleicht auch ganz gut, ja, so sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen. Denn ich gebe zu, ich habe selber auch damit zu kämpfen, dass es irgendwie immer mehr und immer schneller und immer ja belastender wird. Und da stellt sich eben dann auch für mich und für euch vielleicht auch die Frage, Mensch, wo finde ich eigentlich noch Ruhe? Wo finde ich meinen Frieden, meine Entlastung, meine Entspannung? Wie komme ich raus aus diesem Hamsterrad, das sich ja irgendwie immer schneller zu drehen scheint und mich ständig am Rennen hält? Wie kann ich frei werden von dem, was mich treibt? Und ja, vielleicht tatsächlich zu einem Lebensstil finden, der heilvoll und gut für mich ist und in dem mein anspruchsvolles Leben trotz aller Verpflichtungen und Herausforderungen doch in der Summe ruhig und gut verläuft. Ist das denn überhaupt möglich oder am Ende eben doch eine Utopie, ein Traum, der sich in unserer so schnelllebigen Zeit einfach nicht verwirklichen und realisieren lässt? Nun, ich bin schon der Überzeugung, dass es kein Traum, keine Utopie ist, wenn wir darüber nachdenken. Eine Herausforderung sicher, ja, aber dass es erstmal kein Traum und keine Utopie ist und dass es tatsächlich einen Weg heraus aus all dem, was uns so treibt, gibt. Und dass dieser Weg am Ende auch einen Namen hat und Jesus Christus heißt. Und dazu möchte ich euch gerne heute
in ein Wort mitnehmen, in das der Wochenspruch für diese Woche eben auch mit eingebettet ist, der sogenannte Heilandsruf, und in dem Jesus uns deutlich sagt einmal, wer er ist und eben auch, was er uns zu bieten hat. Und das möchte ich euch heute gerne weitergeben unter der Überschrift Jesus, Jesu Worte, Zusagen fürs Leben. Du kannst Ruhe finden. Du kannst Ruhe finden. Und dazu lese ich uns jetzt aus Matthäus 11, die Verse 25 bis 30, nach der klassischen Übersetzung Martin Luthers. Und Jesus sagt da Folgendes. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Soweit Jesu wundervolle Worte heute Morgen an uns. Und damit wir verstehen, was Jesus uns hier sagt und vor allen Dingen, was er uns vielmehr noch anbietet, müssen wir zunächst ein kleines bisschen in den Hintergrund dieses Textes schauen und die Grundfrage beleuchten, die in all dem hier mitschwingt. Und die Grundfrage lautet, kennst du Jesus? Kennst du eigentlich Jesus und weißt du, wer er ist? Das ganze Kapitel 11 im Matthäus-Evangelium beschäftigt sich mit genau dieser Frage. Kennst du Jesus und weißt du, wer er ist? Jesus ist nun schon eine ganze Weile in der Öffentlichkeit unterwegs. Zahlreiche Zeichen und Wunder sind mittlerweile geschehen, viele Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen geheilt worden. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, so predigt es Jesus ihnen dabei immer wieder und verweist damit auf Gott, der sie in ihrem Elend sieht, der sie sieht und dem es nicht egal ist, wie es ihnen geht und der ihnen darum Hilfe, ja sogar Heil und Erlösung schicken will, so wie es die Propheten auch vor Jahrhunderten schon angekündigt hatten. Und was ist das nicht für eine grandiose Botschaft? Dass der Sohn Gottes höchstpersönlich kommt, um uns das zu sagen. Was für eine gute Nachricht. Wenn man sie denn glauben kann, beziehungsweise glauben will. Und da war man sich doch ziemlich uneins, damals im alten Israel. Wer Jesus ist, also da gingen die Meinungen wirklich total auseinander. Von Hönne bloß auf mit diesem Typ, bis hin zu glühenden Verehrern und Nachfolgern, die in ihm den gekommenen Messias sahen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die, die sich in den Heiligen Schriften auskannten, die betrachteten Jesus höchst kritisch. Und Johannes der Täufer, der die Menschen in der Wüste zu Umkehr und Buße bereits aufgerufen hatte und auch schon vom kommenden Messias gesprochen hatte, war sich seiner Sache, jetzt wo er genau in dieser Situation im Gefängnis saß, mit einem Mal auch nicht mehr so sicher. Und so schickt er dann nämlich auch seine Jünger ganz am Anfang von Kapitel 11 zu Jesus, um ihn zu fragen, wer er denn jetzt nun wirklich sei. Sag's mir doch bitte, ob er jetzt der sei, der in den Heiligen Schriften angekündigt worden war oder ob man vielleicht doch auf jemand anderen warten sollte. Tja, wer ist Jesus? Offensichtlich war und ist es, finde ich, eine Frage, die damals wie heute nicht so leicht zu beantworten ist. Man tut sich schon schwer mit ihm, weiß oft nicht so genau, was man eigentlich von ihm halten soll und vor allen Dingen, was man denn eigentlich glauben kann. Und Jesus kriegt es genau hier in der Situation volle Kanne ab, was ihn dann dazu bringt, in Kapitel 11 tatsächlich auch mal so eine Zwischenbilanz, kann man sagen, zu ziehen. Was denn jetzt eigentlich sein ganzes Reden, sein Wirken, sein Tun und Handeln, die ganzen Wunder und Zeichen denn überhaupt gebracht haben? Und diese Zwischenbilanz, kann ich euch sagen, die ist ziemlich ernüchternd. Wie kleine Kinder, denen man es einfach nicht recht machen kann, so empfindet Jesus seine Landsleute, die eben geprägt auch von ganz eigenen Vorstellungen vom Messias, wer er denn sein und wie er denn sein sollte, nicht erkennen, wer da gerade just vor ihnen steht. Mit Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, den Städten, in denen er am meisten gewirkt hat und am stärksten unterwegs war, geht er dabei ganz besonders ins Gericht.
weil auch sie sich im Endeffekt nicht zu Gott bekehrt haben, nicht erkannt haben, wer er ist. Sie hatten zwar seine Worte gehört, auch seine Taten gesehen und miterlebt, wie er leibhaftig unter ihnen wirkte, aber eben nochmal wirklich Glauben schenken, auf ihn bauen und einfach darauf zu vertrauen, dass er tatsächlich der Messias sein könnte, der Sohn Gottes leibhaftig. Ja, das wollten am Ende dann die meisten doch nicht. Allen voran die Klugen und Weisen des Landes, die Pharisäer und Schriftgelehrten, diejenigen, die es anhand der alten Schriften, der Propheten und ihrer Worte eigentlich hätten erkennen müssen. Wer Jesus ist und was er tatsächlich zu bieten hat, das ging an den meisten damit vorbei, obwohl er mitten unter ihnen war, erkannten sie ihn nicht. Und das ist schon tragisch, finde ich. Nur die, die sich trauten, mal einen Schritt rauszugehen aus ihrem bisherigen Leben und Ja zu Jesus zu sagen, es drauf ankommen zu lassen, ihm dann nachgingen und ihm nachfolgten, die sich mutig auf ihn einließen, obwohl sie ehrlich gesagt noch gar nicht viel von ihm wussten und das, was er da so alles sagte, auch gar nicht alles so verstanden. Ja, die Unmündigen, die erkannten aber auf dem Weg doch Stück für Stück, mit wem sie es da zu tun haben. Die lernten auf dem Weg, ihr Lieben, den Sohn Gottes wirklich kennen. Ihnen wurde offenbart, wer er ist und was er zu bieten hat. Genau das schenkte ihnen Gott. Dieses Wissen, das hatten sie nicht aus sich daraus. Ja, das gibt es ja eine schöne Stelle oder sowas, wo Jesus immer fragt, ja, was denkt ihr denn, wer ich sei? Und der Petrus dann sagt, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus, ja, weißt du aber nicht, weil du das weißt, sondern weil Gott dir das geschenkt hat. So läuft's. Ja, Gott schenkt Offenbarung und zwar denen, die sich trauen, Ja zu Jesus zu sagen und ihm auch mal hinterherzugehen, ohne vielleicht schon alles zu wissen und erkannt zu haben, wer er wirklich ist. Gott schenkt dieses Wissen auf dem Weg. Und das ist ein Grundprinzip und das ist, glaube ich, auch wichtig für uns, weil das auch uns gilt. Jesus wirklich kennenlernen, ihr Lieben, tun wir alle miteinander nur dann, wenn wir uns auf ihn einlassen. Wenn wir Ja zu ihm sagen, wenn wir einfach mal anfangen, es drauf ankommen zu lassen, zu glauben, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der den Tod auf Golgatha für uns überwunden hat. Wenn wir es einfach mal wagen, darauf zu vertrauen, dass er auch heute hier mitten unter uns ist, durch seinen Geist präsent und anwesend. Wenn wir damit rechnen und darauf vertrauen, dass er mit seiner Kraft und seiner Stärke auch heute noch unter uns wirkt, im Wort und in der Tat uns den Weg weist, den wir gehen können. Gerade so, wie es damals getan hat, als er eben noch leibhaftig auf der Erde war. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin auch Pastorenkind, auch das noch. Ja, da saugst du ja das Evangelium und die Geschichten von Jesu quasi mit der Muttermilch auf. Und irgendwann in meiner Teenagerzeit bekehrte sich dann einer nach dem anderen. Ganz toll. Und wurde dann getauft. Und dann stand sie natürlich im Raum die Frage, ja Merle, und du, willst nicht auch mal? Und so, ist da noch ein Platz frei, kannst du auch. Und ich habe mich gewehrt. Ich fand Jesus immer schon interessant. Und seine Ethik und das, die Vorstellung vom Leben, das, was er gepredigt hat, alles richtig und gut. Aber ich habe mich gefragt, ist er denn nicht mehr als das? Ist er nicht mehr als nur eine gute Ethik? Sondern hier geht's doch um lebendige Beziehungen. Wie wird das lebendig? Und irgendwann, und da war ich weit weg von zu Hause, in Dessau nämlich, wo ich meine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht habe, ja, saß ich in einem Gottesdienst und dann habe ich meinen Mut gefasst und habe gesagt, Jesus, ich habe keinen Bock mehr ohne dich. Dieses ganze Geeier zwischen, klingt gut, aber ich weiß nicht und wie wird's denn? Ich möchte, dass das aufhört. Ich will das nicht mehr. Ich nehme jetzt heute das erste Mal das Abendmahl und wenn ich würdig bin, okay, so oder während das richtig ist, wenn nicht, lass mich tot umfallen. Habe ich echt gebetet. Ich stehe hier noch, es ist gut gegangen. Ja, aber nochmal, ab da ging meine Reise mit Jesus erst los. Und dass er lebendig ist und dass ich heute hier stehe, hey, das ist eine Geschichte, die ich ihm verdanke, weil er reingesprochen hat in mein Leben. Die alles entscheidende Frage ist also damals genauso wie heute, ob du und ich den Schritt des Glaubens wagen und des Vertrauens und uns wirklich auf ihn einlassen wollen. Auch wenn das bedeutet, dass er dann vielleicht schon auch ins Leben reinruft und aus einer Physiotherapeutin eine Bundessekretärin macht. Das ist eine irre Geschichte. Ja. Aber davon hängt alles ab. Von unserem Ja zu Jesus, ob wir erkennen, wer er ist und dann auch erleben, was er uns zu bieten hat. Ich weiß noch nicht, wo ihr da jetzt so gerade steht. Ja, also ich denke mal, ihr lehnt Jesus jetzt nicht grundsätzlich ab, weil sonst wärt ihr ja wahrscheinlich nicht hier, gehe ich mal von aus. Aber wie nah ist er dir denn bereits? Wie nah ist er dir denn? Wie denkst du über ihn und inwiefern beeinflusst er dein Leben? Wie gut kennst du ihn denn schon? Kennst du Jesus wirklich? Oder bist du auch einer von denen, der genauso wie ich damals noch so am Zweifeln und Fragen ist, wer er ist und vielleicht auch, was er dir denn tatsächlich bieten kann? Dann bist du genau heute in diesem Gottesdienst dazu eingeladen, ihn ein gutes Stück näher kennenzulernen. Jesus sagt, kommt her. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus lädt uns damit ein, zu ihm zu kommen und in seine Nähe, seine Gegenwart zu treten. Und er spricht uns hier ganz bewusst als mühselige und beladen an. Ich finde das toll und nicht deprimierend. Ich finde das richtig toll, weil er damit ja zeigt, wie sehr er um uns weiß und unsere Lebenssituation. Er kennt deinen Alltag. Er kennt den ganzen Stress und die Hetze, die wahrscheinlich morgen schon wieder losgehen. Dein Bemühen ist vielleicht alles und jedem irgendwie recht zu machen. Er sieht deine Anstrengungen, den vielfältigen Herausforderungen irgendwie gerecht zu werden. Er weiß um das, was dich vielleicht gerade jetzt total belastet. Er weiß es. Er sieht deine Sorgen und deine Ängste, den Schweißausbruch und Blick auf die zweite Jahreshälfte, was da dann noch alles kommt. Er weiß um die Müdigkeit, das Ausgebranntsein, deine seelischen, aber vielleicht auch körperlichen Probleme. Er weiß es, weil er dich kennt. Weil er der Sohn Gottes ist, der bereits bei deiner Schöpfung mit dabei war. Das sagt die Bibel, ist toll, ja? Also so gut kennt er dich, dass er bereits bei deiner Schöpfung dabei war. Er weiß ganz genau um die Umstände deines Lebens. Er weiß deine Geschichte. Weiß um das, was vielleicht gerade eben erst überhaupt nicht gut gelaufen ist. Er weiß, wo du herkommst und er weiß ganz genau, warum du heute in diesen Gottesdienst gekommen bist. Warum du heute hier bist. Jesus, das kann ich dir sagen, sieht dich und er lädt dich genauso wie du bist dazu ein, heute Morgen zu ihm zu kommen. Er will dir helfen, er will dich erquicken, will dir die Last und die Mühsal nehmen, die dich so sehr drückt. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das bietet dir Jesus heute Morgen an. Doch was meint denn das jetzt hier eigentlich mit dem Joch? Und was soll das dann bedeuten, dass wir uns sein Joch auflegen sollen, um Ruhe für unsere Segen zu finden? Also im ersten Eindruck klingt das ja so ein bisschen paradox. Ja, noch was auf meine Schultern, noch ein obendrauf. Na toll, Jesus, klingt jetzt nicht ganz so cool. Ja, das kann es ja nicht sein. Also nochmal gefragt, was meint er denn damit? Und im Gegensatz zu uns heute wussten die Menschen damals schon sehr schnell, was Jesus mit dem Joch, mit diesem Bild gemeint hatte. Aber die meisten von uns haben wahrscheinlich jetzt nicht mehr so die Ahnung davon, was ein Joch eigentlich ist und zu was man es gebraucht hat. Ein Joch, ich habe es euch ja hier im Bild auch mitgebracht, ist ein Balken, der zwei Tieren über den Nacken gelegt wird. An beiden Seiten befindet sich eine Schlaufe, die den Hals der Tiere umschließt und in der Mitte des Balkens ist ein Ring, an dem das Zugseil befestigt ist und mit dem die Last dann gezogen wird. Wenn die Juden damals den Begriff Joch hörten, dann dachten sie genau an dieses Gerät. Ja, dass sie zwei Zugtiere gemeinsam auf der Bahn halten sollen. Sie dachten aber auch, und hier wird es schon ein bisschen spannend, an das Gesetz Gottes. An das Gesetz Gottes, die Tora, die vielen Vorschriften, die ihnen die Pharisäer und Schriftgelehrten mit auf den Weg gegeben hatten, die einzuhalten waren, um Gottes Willen gerecht zu werden. Das Joch stand auch dafür und stand damit für sie gleichbedeutend eben für eine Fülle von Geboten, die sie auf rechter Bahn halten sollten. Die sie aber ehrlich gesagt auch ziemlich belasteten und erdrückten und ihnen das Leben schwer machten, weil sie merkten, dass sie nicht in der Lage waren, das alles einzuhalten. Jesus, ihr Lieben, sagt hier, dass sein Joch von einer anderen Art ist. Dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht. Immer wieder hat er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten darum gerungen, den wahren Sinn der ganzen Regeln und Gebote zu erkennen und Gottes Liebe zu uns Menschen darin zu entdecken. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt Jesus, weil es eben von dieser Liebe zu uns bestimmt ist, weil es voller Weisheit ist und voller Güte, weil es barmherzig und gnädig mit uns ist und uns einen guten, heilvollen Weg durchs Leben weisen will. Das, ihr Lieben, ist das Joch, von dem Jesus hier redet. Und dabei ist noch eins von elementarer Bedeutung, und ich habe es ehrlich gesagt erst spät entdeckt. Ein Joch trägt ein Tier niemals alleine. Niemals allein. Ein Joch ist immer für zwei gedacht. Wenn Jesus hier also nun unter sein Joch einlädt, dann legt er es uns nicht einfach auf und lässt uns dann mal schön alleine ziehen. Nein, er selbst ist es, der neben uns und mit uns gemeinsam im Joch steht und die ganze Last unseres Lebens mitträgt. Und da fängt das Bild an, richtig schön zu werden. Du musst es nicht alleine schaffen, heißt das nämlich. Komm mit unter dieses Joch, sagt Jesus, unter mein Joch. Und lass uns doch mal die Last des Lebens gemeinsam tragen. Lerne dabei von mir. Halte mit mir Schritt und geh davon aus, ich werde dich schon nicht überfordern. Wenn du in meinem Schrittmaß und mit meinem Tempo gehst und mir auf dem Weg vertraust, den ich dich führen werde, dann wirst du Ruhe finden für deine Seele und zu einem Lebensstil finden, der gut und helfer für dich ist. Das ist mein Angebot, auch heute Morgen, genau an dich, ganz konkret. Was dich auch gerade drückt und schmerzt und dir das Leben schwer macht, sagt Jesus, ich werde es mittragen und ich werde dir den Weg zeigen, wie du mit diesen Lasten besser umgehen kannst. Und vielleicht zeigt er dir sogar auch einen Weg, wie du sie ganz loswerden kannst. Auch das ist durchaus möglich. Fakt ist, und das verheißt uns Jesus hier heute Morgen, du kannst Ruhe finden für deine Seele, wenn du dich traust, dich ihm anzuvertrauen und dich unter sein Joch spannen lässt, sprich ihm dein Leben übergibst und unter seine Führung stellst. Du wirst von da ab, sage ich dir, nicht mehr alleine unterwegs sein, sondern mit Jesus Christus, der dich liebt und alles für dich gibt, weil du ihm unfassbar am Herzen liegst. Die entscheidende Frage ist, willst du das? Willst du das? Willst du Jesus kennenlernen und ihm vertrauen? Vielleicht ja heute Morgen zum allerersten Mal einen echten Schritt des Glaubens gehen, einfach mal darauf vertrauen, dass das, was du von dir vorne hörst, tatsächlich der Wahrheit entspricht, dann hast du heute die Gelegenheit dazu. Komm nach dem Gottesdienst einfach nach vorne. Thorsten wird es auch nochmal, wenn ich hinterher sage, es stehen Leute für euch bereit, mit denen ihr sprechen könnt und dann könnt ihr auch zusammen beten, mit Jesus reden und ihm bitten, dass er die Führung und die Herrschaft in eurem Leben übernimmt. Das Angebot steht heute Morgen, du kannst es nutzen. Vielleicht ist es aber auch dran, die Beziehung, die du zu Jesus hast, auch nochmal zu überprüfen. Inwiefern stehe ich denn eigentlich noch unter seinem Joch? Habe ich es vielleicht auch gerade mal wieder ohne ihn versucht, meine ganzen Lasten zu tragen? Bin ich vielleicht genau deswegen mal wieder so mühselig und beladen, weil ich vergessen habe, wer eigentlich mit mir geht? Das ist eine Frage, die ich mir auch öfters mal stellen darf. Ja? Wer führt mich eigentlich und leitet mich? Habe ich noch einen Blick dafür? Dann will ich auch dich heute Morgen dazu einladen, das Gespräch mit Jesus zu suchen, ihn um Vergebung für dein Tun und Machen zu bitten und dich ganz neu und bewusst unter sein Joch zu stellen und dich von ihm neu ausrichten zu lassen. Ich glaube, auch als gestandene Christen, also als solche, die schon wirklich viele Jahre mit Jesus unterwegs sind, haben wir das manchmal durchaus nötig, auch das mal wieder zu tun. Es ist schon wichtig, immer wieder genau hinzuschauen, wie wir denn eigentlich so mit Jesus unterwegs sind. Ob wir denn noch in einer Spur mit ihm laufen, in seinem Rhythmus und in seinem Tempo unterwegs sind. Also ich habe manchmal den Eindruck, ich bin ein bisschen schneller als er. Komisch, ne? Ja. Aber ja, ist so. Also ich kriege oft von ihm, ruhig, Brauner, so gesagt. Ne? So ein bisschen, du darfst auch weniger machen und es ist okay. Es tut mir so gut, dass Jesus mir das immer wieder auch sagt. Ja? Aber da mal drauf zu schauen, was treibt uns denn eigentlich an? Ist es Jesus oder sind es ganz andere Antreiber? Wir tun gut daran, das merke ich immer wieder, wenn Jesus wirklich der alleinige Antreiber in unserem Leben ist, der uns lenkt und leitet und führt. Wir tun wirklich gut daran, sein Joch aufzunehmen und uns von ihm einspannen zu lassen, denn das verschafft uns das Leben, nachdem wir uns hier drin tiefst im Innern sehen. Und das erlebe ich so. Und wenn ich mit ihm gut unterwegs bin, spüre ich das auch. Ruhiger zu sein, gelassener zu sein. Zu merken, ich lebe mein Leben, in dem ich die Last nicht allein tragen muss. Ein Leben, in dem ich gewiss sein darf, ich gehe nicht alleine. Jesus ist mit uns allen und ruft uns als Heiland heute immer mehr zu sich und sagt uns, ich bin da, ich bin für dich und ich möchte dir gerne helfen. Die Frage ist, willst du? Amen. Wir haben jetzt eine Zeit mit zwei Liedern. Eins habe ich mir auch gewünscht, nämlich das Lied Vater, ich komme jetzt zu dir, wie ein Kind laufe ich in deine Arme. Es ist ein schönes Bild auch, dass uns die Beziehung, wie Gott zu uns steht und wie er uns sieht und wie wir uns ihm gegenüber denken dürfen, eben auch zeigt. Ja, wie ein Kind, das in seine Arme laufen dann. Und danach auch noch das Lied No Longer Slaves, auch sehr gut ausgesucht. Nicht länger mehr Sklave sein. Hey, das wäre schon was, ne? Ja. Nehmt es mit zum Nachdenken noch über das Gesagte oder auch schon zum Beten. Und ihr wisst, im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein Angebot für euch, an dem ihr das mit Jesus auch nochmal festmachen könnt.
Thank you.
Ja, Merle hatte das gerade schon angedeutet. Nachher nach dem Gottesdienst werden die Gemeindeältesten hier vorne stehen. Wir rufen ja immer dazu auf, dass hier vorne jemand an der Orgel steht, für Gespräche und Gebete bereit. Jetzt wird die ganze Gemeindeleitung hier stehen. Das sind vertrauensvolle, würdige Personen, die auch qua ihres Amtes unter Schweigepflicht stehen. Ihr könnt ihnen also tatsächlich auch mit ihnen über eure persönliche Situation sprechen. Nehmt das in Anspruch, dass ihr reden könnt, dass man miteinander beten kann und dass ihr gesegnet werdet. Jetzt machen wir etwas ganz Profanes. Wir sammeln mal erst die Kollekte ein. Ich vergesse das sonst immer wieder. In der vergangenen Woche habt ihr 396 Euro für die Zwecke der Gemeinde zusammengelegt. Herzlichen Dank dafür, für eure Großzügigkeit, von der ihr auch selber profitiert, nicht wahr? Heute sammeln wir auch für die Gemeindeangelegenheiten. Scheinwerfer sind willkommen. Der Dieter möchte auch noch was loswerden. Dieter, du hast heute schon Arbeit geleistet. Trotzdem, gut. Es ist ja eine gute Tradition dieser Gemeinde, dass wir im Gebet gemeinsam vor Gott sind und nach der Predigt im Laufe des Gottesdienstes eine Gebetsgemeinschaft machen. Das machen wir auch jetzt. Betet leise für euch, der Herr hört euch auf jeden Fall, oder betet auch laut. Und wenn ihr betet, tut das gerne in eurer Muttersprache oder in der Sprache, die euch am Herzen liegt. Nur sagt hinterher Amen, damit wir am Ende des Gebetes einstimmen können. Wir neigen uns für diese Gebetsgemeinschaft und ich schließe sie dann am Ende ab.
Herr Jesus, danke, dass du frei machen willst und mich bitten, dass du deine Last aufgeben willst und du uns teilen und tragen. Und du kannst uns zeigen, wie wir uns belasten lassen, selber belasten. Das kann ich nicht mehr. Herr Jesus, vielleicht will ich mich bitten. Dann öffne doch die Verlangen, dass wir erkennen lernen, um zu lernen, wie du ruhig bist. Und dass wir unsere Lasten nicht alleine tragen müssen und auch nicht mehr auf uns laden müssen als nötig, als das Leben in den Freiheit. Danke, dass du an Gott bist, der uns
liebt. Amen.
Herr Jesus, deine Zugehörigkeit und Heimat zu bleiben, auch mit nur weniger. Wir werden das auch in der Praxis erleben, wenn wir an dich glauben. Wir können nur an dich glauben, wenn wir das auch wollen. Wenn wir das wollen, schenkst du uns deinen Heiligen Geist, bestätigst uns, dass wir deine Kinder sind. Dafür danke ich.
Amen.
Herr Jesus, ich möchte dich loben und preisen und dir die Ehre geben. So gibt es einen Gott wie du. Du hast so wunderbare Angebote für uns. Trotzdem fehlt es uns manchmal. schenke uns neu Vertrauen, dass du uns einfach in deine Hände fallen lassen. Weil dein Wort wird gesagt, wo gibt es was Besseres? Ich preise dich und bitte dich.
Amen. Amen.
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für das Joch.
Amen.
Herr, das ist die vielen Dienste, die unsere Freunde und Geschwister aus den Gelagen unserer Familien haben. Herr, das ist das Verfolgen, um zu lieben. Du siehst die Menschen, die jetzt in den Kursen verrichten haben. Und das sind die ganzen Normen.
Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und wahrhaftig mit uns lebst und uns hilfst, unsere Lasten zu tragen. Herr, ich bitte dich, dass du das tief in unsere Herzen senkst, dass uns dieser Gedanke nicht verloren geht und dass wir uns darauf wirklich verlassen. Und dann vielleicht manchmal auch einen Schritt langsamer gehen, weil du sagst, mach mal langsam. Danke, Herr, dass wir auch hier als Gemeinschaft der Gemeinde zusammen sind, wo wir uns gegenseitig helfen können, im Joch tragen. Dass du uns durch die Glaubensgeschwister und durch die Freunde und Familie, die du uns zur Seite stellst, nahe kommst. Ich bitte dich dafür, dass du dieses Bild, was du uns heute geschenkt hast, wirklich in unseren Gedanken präsent hältst durch deinen Heiligen Geist, dass wir dich immer mehr kennenlernen und mit dir unterwegs sind, weil du mit uns unterwegs bist. Amen. Amen. Jetzt sind wir am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Wie gesagt, Jesus kennenlernen, Jesus vielleicht nochmal wieder kennenlernen oder nochmal genauer kennenlernen, kommt gerne hier nach vorne. Die Ältesten sind gerne bereit zum Gespräch. Es gibt aber auch Kaffee und Tee und kalte Getränke und natürlich auch Kekse draußen im Garten. Seid einfach so frei, bedient euch und so. Ihr kennt das ja, die Gemeinschaft fein. Merle, dich schicken wir auch in den Garten zum Pause machen. Dann könnt ihr sie vielleicht auch noch ein bisschen löchern, was so eine Bundessekretärin ohne Kaffee macht. Oder bist du Kaffee trinken oder Tee trinken? In der Reihenfolge, also Kaffee und dann Tee. Gut, also haben wir alles da. Ich muss nachher noch Kaffee kochen, weil Merle und die Ältesten, wir treffen uns nachher noch zum Mittagessen. Das heißt, seid nicht überrascht, wenn wir 11:55 die Ältesten und Merle plötzlich weg sind. Wir haben also noch eine knappe halbe Stunde. Wir haben uns noch verabredet. Deswegen wundert euch nicht, wir sind dann gleich einfach mal weg. 12 Uhr haben wir einen Termin zum Mittagessen. Mit Kaffee und Tee und Wasser. Ja, am Ende unseres Gottesdienstes, bitte steht auf und wir bitten um den Segen unseres Herrn. Gott sei in deinem Kopf, dass du richtig verstehst. Gott lenke deine Schritte, wohin du auch gehst. Gott sei in deinen Augen und bei dem, was du siehst. Gott sei in deinem Mund und in dem, was du sagst. Gott sei in deinem Herzen, wonach du auch fragst. Gott sei dir am Ende deines Lebens nah und nehme dich zu sich. Halleluja. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.